ARD.
Putin und die Patriots. Was ändert sich durch Trumps neue Drohungen auch gegen Russlands Verbündete?
Deutschland und der Drohnenkrieg. Heute gab es ein wichtiges Urteil zum US-Stützpunkt Rammstein.
Das Portemonnaie des Dr. Pistorius. Wer außer Deutschland die neuen US-Waffen für die Ukraine bezahlt?
Und Israel im Kriegszustand. Netanjahus Regierung wackelt. Die Angriffe auf die Nachbarländer gehen aber weiter. Hallo, ich bin Thomas Kuhlmann.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, den 15. Juli um 16 Uhr.
Menschen werden gejagt, die Drohnen kreisen über der Stadt und warten darauf, dass sich was bewegt. Eine von denen ist 350 Meter von meinem Schlafplatz eingeschlagen und habe dann mich entschieden, ein Video zu machen.
Ja, wie ist das als Zivilist im Drohnenkrieg? Das waren gerade Eindrücke aus der Ukraine von Kai Feller, Pastor aus dem Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg in Schleswig-Holstein. Denn Drohnen spielen an diesem Nachrichtentag und damit auch in dieser Ausgabe von Krieg und Terror eine wichtige Rolle.
Kai Feller ist regelmäßig in der Ukraine. Aktuelles Projekt humanitäre Hilfe für Kinder in Cherson, also quasi in Frontnähe im Südosten. Das Video von dem Drohnenangriff, was er eben angesprochen hat, das hat er aber in Lviv gedreht vor ein paar Tagen. Heute früh war er bei NDR Info im Interview und für den Ton eben habe ich die Audios übereinander gelegt, ja, muss man sagen, zur nötigen Transparenz. In dem längeren Interview hat er dann aber nochmal ausführlich erzählt, wie sich das anfühlt. Safari nennen das die Ukrainer mittlerweile, wenn sozusagen die Drohnenjagd eröffnet wird.
Ja, also es ist in gewisser Weise eine surreale Normalität. Natürlich, die Menschen haben sich an die Situation gewöhnt. Sie wissen, wie sie damit umgehen. Ab 20 Uhr ist hier Sperrstunde, da findet gar nichts mehr statt. Ab 15 Uhr haben die Leute Feierabend, machen ihre notwendigen Erledigungen. Und dann sieht man eigentlich kaum noch jemanden auf der Straße. Das ist belastend für die Menschen und es ist kein normales Leben, aber es wird inzwischen als Normalität erlebt und die Menschen können darüber erzählen, die können lachen. Einer erzählte mir vorhin, wie er mit dem Auto einer Drohne ausgewichen ist und sie sozusagen ausgetrickst hat und die Drohne dann in die Straße krachte. Also es ist, die Menschen haben eine unwahrscheinliche Resilienz aufgebaut, um mit der Situation umzugehen. Aber niemand weiß natürlich, wie lange sie das durchhalten, denn die Anspannung ist allgegenwärtig.
Und das komplette Interview mit Pastor Kai Feller, das gibt es bei uns zum Beispiel auf der Webseite von NDR Info. Ja, und was er sagte am Ende, die Anspannung ist allgegenwärtig. Das gilt natürlich nicht nur für Drohnenopfer in der Ukraine. US-Drohnen sind natürlich genauso tödlich und auch die treffen unschuldige Zivilisten. Darum ging es heute beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.
Ja, genau. Und zwar ging es um einen konkreten Fall, bei dem Menschen im Jemen von den USA aus der Luft getötet wurden. Darunter nachweislich Al-Qaida-Terroristen, aber eben auch zwei Unschuldige. Und deren Familien haben jetzt hier in Deutschland geklagt, weil es eben ohne deutsche Zustimmung keine US-Drohnenangriffe im Nahen Osten geben könnte.
Da muss man vielleicht noch mal kurz erklären, technisch gesehen, um die Drohnen zu steuern, deswegen ging es in Karlsruhe um den US-Stützpunkt Rammstein in Rheinland-Pfalz. Mhm. In den USA sitzen Soldaten sozusagen ja mit Controllern und steuern damit das Signal im Nahen Osten, das dann da ankommt und das muss über Rammstein auf Satellit übertragen werden.
Genau, also netto wirklich eine technische Frage. Darf Deutschland das zulassen, wenn dabei Unschuldige getötet werden? Und Antwort des obersten deutschen Gerichtes, wie so oft, ein Ja, aber. Ja, etwas zynisch und platt zusammengefasst heißt das Urteil, das Völkerrecht ist in diesem Fall kein deutsches Problem. Ja, ein anderes Urteil hätte bei der Bundesregierung mit Sicherheit mehr Stress ausgelöst. Entsprechend erleichtert, hieß es heute auch in Berlin, dass sein wichtiges Signal, wir fühlen uns bestätigt.
Ja, und wie du es eben schon gesagt hast, das Aber in der Rechtsprechung, das erklärt jetzt Frank Bräutigam aus der ARD-Rechtsredaktion.
Also ein kompletter Freibrief für die USA ist das nicht, denn dieser örtliche Bezug zu Rammstein, es könnte ja auch Situationen geben, dass man es rechtlich wirklich übertreibt. Also sobald diese Voraussetzung, dass man da systematisch gegen internationale Regeln des Völkerrechts verstößt, Regeln, die sie die Tötung von Zivilisten betreffen, dann würde man dieses Urteil wieder rausholen. Also ein absoluter Freibrief ist es nicht. Aktuell würde ich aber auch nicht sagen, dass Deutschland jetzt schon sehr bald und demnächst den USA da auf die Finger schauen muss und da konkret tätig werden muss. Das sehe ich konkret zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt nicht.
So viel zum Ja-Aber. Und wie gesagt, nochmal zur Klärung, verhandelt wurde in Karlsruhe eben nicht über das Für und Wider oder die moralische Bewertung von Drohnenangriffen oder den Methoden der US-Armee, sondern es ging alleine um die Frage, inwieweit Deutschland dafür verantwortlich ist oder nicht.
Ja, gegen Drohnen, und damit kommen wir jetzt wieder zurück zur Ukraine, da hilft nur eine gute Flugabwehr. Das haben wir leider lernen müssen in den letzten Jahren Krieg und Terror. Und damit sind wir auch schon beim Stichwort Patriots.
Ja, mal wieder. Ne? Wir wissen, die USA haben jetzt doch neue Flugabwehrsysteme für die Ukraine erlaubt. Aber unter der Bedingung, haben wir ausführlich erzählt, bezahlen muss eben Europa. Ja, Stichwort das Portemonnaie des Dr. Pistorius. Weil Deutschland und Norwegen hatten da quasi als erste Geld in den Topf geworfen, sind da in Vorleistung gegangen. Und heute gab es dann doch zum Glück auch Zusagen von anderen Staaten, Dänemark und den Niederlanden unter anderem, aber auch in Finnland und sogar in Kanada will man eine Kostenbeteiligung jetzt zumindest wohlwollend prüfen.
Fraglich ist jetzt allerdings, ob diese Patriot-Systeme aus US-Beständen geliefert werden können oder neu bestellt werden müssen. NATO-Chef Rutte sagte kürzlich, die Lieferung eines neuen Systems dauere derzeit 10 Jahre.
Ja, das hilft dann Pastor Feller in Cherson aktuell wenig. Ja, und dementsprechend fallen auch die Reaktionen in der Ukraine unterschiedlich aus. Ne? Kiews Bürgermeister Klitschko hat eben genau das auch kritisiert. Das dauert alles viel, viel zu lange. Präsident Zelensky, tja, was soll er machen in der Situation, hat sich natürlich bedankt, denn eigentlich sollte es aus den USA ja gar nichts mehr geben.
Und überhaupt, das ist natürlich noch ein ganz großes Nachrichtenthema heute. Was bedeuten die ganzen neuen Ansagen von Trump? Das Ultimatum an Putin, die Zolldrohungen gegen seine Verbündeten. Ist das jetzt eine neue Phase seiner Geopolitik?
Ja, Social Media spottet. Ist es aus mit Traumfreund Wladimir? Beziehungsstatus kompliziert. Man kann wohl schon sagen, und da waren sich viele Experten einig, dass das ein neuer Ansatz der USA sein könnte. Ja, also Druck auf Putins Handelspartner zu machen. Vor allem China und Indien sind da wohl im Visier. Und auch Brasilien kauft noch billiges Öl und Gas aus Russland. Trump hat gesagt, 100% Zölle, auch für die, wenn es in 50 Tagen keinen Deal mit Putin gibt. Bevor wir schauen, wie da die Reaktionen ausfallen in Peking und Moskau, vielleicht wichtig zu hören, Trump hat der BBC ein ja mehr oder weniger spontanes Interview gegeben, wie er die Welt gerade sieht.
Und was er über sein Verhältnis mit Putin denkt, Franziska Hoppen aus London.
I'm here with the president, here you go.
Mr. President.
Hi, Gary. How are you?
I'm very well, sir. Thank you very much for sparing some time.
Für BBC-Korrespondent Gary O'Donoghue kam der Anruf aus dem Weißen Haus überraschend. Schon länger hatte der Brite versucht, ein exklusives Interview mit dem US-Präsidenten zu bekommen, vergebens. Dann plötzlich klingelte sein Telefon.
I was told I'd have 5 minutes. We ended up with 20.
5 Minuten waren geplant, daraus wurden 20. Der US-Präsident hatte wohl Redebedarf. Stunden vorher hatte er NATO-Generalsekretär Rutte im Weißen Haus empfangen und einen politischen Kurswechsel vollzogen. Von besten Beziehungen zu Kreml-Chef Putin war da längst keine Rede mehr. Stattdessen drohte Trump Russland mit Sanktionen und kündigte neue Waffenlieferungen an die Ukraine an, denn sämtliche Annäherungen an Putin waren erfolglos geblieben. Ob er nun also genug von seinem Amtskollegen habe, wollte O'Donoghue wissen.
Are you done with him? I mean, I know that sounds a simplistic thing.
But I'm disappointed in him. But I'm not done with him. But I'm disappointed in him.
Abgeschlossen habe er noch nicht mit Putin, erwiderte Trump. Die Tür für Verhandlungen bleibt also offen. Doch er sei enttäuscht. 4-mal schon habe er geglaubt, sich mit Putin geeinigt zu haben. Doch dann komme man nach Hause und sehe, Russland habe gerade ein Pflegeheim in Kiew angegriffen oder ähnliches.
So we had a deal done 4 times and then you go home and you see it just attacked a nursing home,
yes,
or something in Kiev. I said, what the hell was that all about?
Ob er Putin da überhaupt noch vertraue, bohrte O'Donoghue nach. Es folgte eine lange Pause.
Do you trust him?
I trust almost nobody, to be honest with you.
Er vertraue fast niemandem, um ehrlich zu sein. Fast niedergeschlagen klingt der US-Präsident da oder, wie O'Donoghue es selbst später beschreibt, frustriert und verzweifelt. Immerhin habe Trump versprochen, den Ukraine-Krieg an Tag 1 im Amt zu beenden.
There is a sort of, I think, a sense of exasperation, a sense of frustration for sure. This was the war he said he would end on day one, don't forget, and he's not managed to do that.
Auch der ehemalige US-Botschafter für die Ukraine, William Taylor, glaubt, der US-Präsident habe nach einem halben Jahr im Weißen Haus nun eine bittere Erkenntnis gehabt.
Trump, I think, has figured out that Putin was playing him. Many other people had figured this out some time ago.
Trump habe wohl eingesehen, dass Putin ihn manipuliere, was andere längst gewusst hätten. Ein neuer Ton ist von Trump auch in Bezug auf das Verteidigungsbündnis NATO zu hören, das er zuletzt oft kritisiert, sogar obsolet genannt hatte.
I think NATO is now becoming the opposite of that.
Die NATO werde wieder relevanter, so Trump. Im Interview zeigt sich der US-Präsident deutlich nachdenklicher, als man ihn normalerweise kennt. Zwar glaube er an die Kraft des positiven Denkens, so Trump, aber mit Blick auf Putin scheint diese Überzeugung langsam zu schwinden.
Thomas, wie haben denn China und Russland heute reagiert auf die neuen Patriots ja und auf die angedrohten 100%-Zölle?
Ja, China hat die Drohung als Nötigung bezeichnet. Druck würde die Probleme nicht lösen. Es gab ja auch gerade einen Zollstreit mit Einigung zwischen den beiden Großmächten. Also Peking steht offenbar weiter fest an der Seite Moskaus. Die Erklärung da in Moskau fast wortgleich. Kreml-Sprecher Peskow sprach von unnötigen Ultimaten. Trumps Äußerungen seien aber sehr ernst und die Patriots ein Zeichen, dass der Westen gar keinen Frieden wolle. Also nicht wirklich ein neues Wording. Bei den angedrohten sogenannten Sekundärsanktionen gegen Indien und oder Brasilien zum Beispiel, dazu gab es heute unterschiedliche Einschätzungen von Experten, ob wirtschaftlicher Druck auf diese Staaten etwas bewirken wird oder nicht.
Gut, dann machen wir hier jetzt erstmal einen Strich drunter, denn auch die Lage im Nahen Osten, in und um Israel, die bleibt dramatisch.
Ja, täglich werden dann noch Palästinenser erschossen, immer wieder auch beim Versuch, an eine Lebensmittelspende zu kommen. Zugegeben, nicht immer landet das auch noch bei uns in den Nachrichten.
Und die EU, die hatte ja Druck auf Israel gemacht, die notleidende Zivilbevölkerung ein bisschen besser zu versorgen. Heute hat dann die EU erklärt, es gebe zwar einige Fortschritte und positive Entwicklungen, aber es stehe fest, dass die Vereinbarung aus der vergangenen Woche bei weitem nicht vollständig umgesetzt sei. So könnten beispielsweise noch immer nicht genug Lastwagen mit Hilfslieferungen in den Gazastreifen fahren.
Ja, das sind schon eine Menge Vorwürfe in dem Bericht. Dazu beobachtet die EU nach eigenen Angaben anhaltende israelische Luftangriffe, die dafür sorgen, dass Hilfsorganisationen ja sich nicht trauen, rauszugehen und anfangen, Essen zu verteilen. Am Wochenende sind da laut EU mehr als 100 Menschen gestorben, hauptsächlich Frauen und Kinder, während sie eben auf die Verteilung von Nahrung und Wasser gewartet haben. Ja, der Druck auf die Netanjahu-Regierung müsse bleiben, heißt es in dem Kommissionsbericht von heute. Sonst müsse man tatsächlich zu Sanktionen gegen Israel greifen. Das könnten, gibt's eine Liste, Handelsvorteile stoppen oder Waffenlieferungen aussetzen. Das wären so Möglichkeiten.
Netanjahus Regierung, die steht auch innenpolitisch unter Druck. Ein ultraorthodoxer Koalitionspartner tritt aus der Regierung aus. Das berichtet Bettina Meyer aus Tel Aviv. Ein zweiter könnte folgen.
Es ist ein erster sichtbarer Riss, der sich abzeichnet. Ein Riss, der die rechtsreligiöse Regierung von Israels Premier Netanjahu zwar in Bedrängnis bringt, aber noch nicht aus der Bahn wirft. Mit dem Ausstieg des ultraorthodoxen Parteienbündnisses Vereinigtes Tora-Judentum, genauer gesagt mit deren 7 Abgeordneten, verliert die Netanjahu-Regierung zwar an Rückhalt. Sie hält aber immer noch 61 der 120 Parlamentssitze und hat damit eine knappe Mehrheit. Eng wird es für Netanjahu erst, sollte sich auch die sogenannte Schas-Regierungspartei dem Rückzug anschließen. Sie hatte ebenfalls gedroht, aus der Regierung auszutreten, sich aber noch nicht festgelegt. Die Schas-Partei in Israel vertritt die Interessen sephardischer und misrachischer ultraorthodoxer Juden. Fällt sie in der Regierungskoalition aus, gerät diese in die Minderheit und hätte Schwierigkeiten, zum Beispiel Gesetze im Parlament durchzubringen. Auch Neuwahlen wären unter bestimmten Umständen möglich. Auslöser für den Rücktritt einiger ultraorthodoxer Regierungsmitglieder war der Streit um die Wehrdienstbefreiung streng religiöser jüdischer Studenten, die sich dem Studium der Tora widmen und deshalb nicht zur Armee gehen. Das soll sich ändern. Im Zuge des Krieges wurden Zehntausende Einberufungsbescheide auch an Ultraorthodoxe verschickt, was in dieser Bevölkerungsgruppe für Aufregung sorgt.
Regierungskrise in Israel. Netanjahu ist immer abhängiger von teilweise rechtsreligiösen Partnern. Einige von denen sagen offen, dass sie nicht nur die Palästinensergebiete behalten wollen, sondern auch die zurzeit besetzten Gebiete im Libanon und in Syrien für israelisches Gebiet eigentlich halten. Heute gab es wieder Luftangriffe auf die Stadt Suweida in Südsyrien. Dort gab es ja tagelang blutige Kämpfe zwischen Drusen und Beduinen. Israel sagt, wir unterstützen dort die Drusen. Die hatten allerdings kurz vorher einen Waffenstillstand mit der neuen Regierung, mit den neuen syrischen Machthabern ausgehandelt. Die Frage, wie das da weitergeht.
Ja, und auch im Libanon hat Israel erneut Stellungen der Hisbollah angegriffen. Da ist die Lage aber etwas anders, weil das Gebiet eben als Hochburg der Hisbollah gilt.
Richtig, es gilt da zwar ein Waffenstillstand, der wird aber immer wieder gebrochen. Beide Seiten werfen sich das gegenseitig vor. Also ja, Israel kämpft weiter an vielen Fronten. Netanyahu jetzt auch innenpolitisch stärker unter Druck. Und ja, wie bei der Ukraine gilt auch heute, vieles hängt an den USA und der Person Donald Trump.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Thomas Kuhlmann aus der Nachrichtenredaktion.
Danke fürs Hören und einen schönen Abend.